Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit dem Heimgang seines Vaters Wim Malgo, der das Missionswerk Mitternachtsruf gründete und die Herausgabe der Monatszeitschrift Mitternachtsruf lancierte, verfasst Peter Malgo deren Vorwort. Er tut dies unter dem Titel »Liebe Freunde« in einer feinen, ganz persönlichen Art und Weise. Das Buch fasst eine Auswahl dieser segensreichen Beiträge zusammen. Ausgehend von einer Episode aus dem Alltag regt Peter Malgo zum Nachdenken über ein bestimmtes biblisches Thema an, um den Leser dann auf seine ganz persönliche Art direkt anzusprechen. Hören Sie heute den vierten Teil mit den Themen Wiedersehensfreude, Selbstgefälligkeit, gieriger Wolf, Tragödie statt Jubel, der Töpfer am Werk. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Wiedersehensfreude. Wenn ich nach Hause komme und meine Enkelkinder mich sehen, dann gibt es kein Halten mehr. Sie stürmen auf mich zu und wollen bei mir sein. Und schon bald erinnern sie mich an mein Versprechen und fragen, wann gehst du mit uns in den Wald? Wie viel mehr erlebt das ein Familienvater, wenn er abends müde von seiner Arbeit heimkehrt? Die Kinder warten auf ihn und der Vater nimmt sich Zeit für sie. Wenigstens sollte es so sein. Nun lesen wir verschiedentlich auch von Jesus, dass er heimkam oder dass er wiederkam. In Lukas 8 steht beschrieben, wie der Herr im Lande der Gadarener, auch Gerasener genannt, umherging. Er hielt sich also bei den Heiden auf. Dort vollbrachte er das Wunder der Heilung eines Besessenen. In Vers 40 wird uns gesagt, wie Jesus danach wieder heimkam. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. In der dann folgenden Schilderung der Wiederkehr Jesu ist sehr eindrücklich beschrieben, wie das Volk Israel den Herrn von allen Seiten bedrängte. Sie wollten ihn sehen und ihn anrühren, um gesund zu werden. Sie wollten an seiner Kraft teilhaben. Sie erkannten, das ist der Herr, der uns helfen kann. Es ist dies ein Bild dessen, wie es sein wird, wenn die Zeit der Nationen abgelaufen ist und Jesus für sein Volk in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Während der letzten 2000 Jahre wurde das Heil unseres Herrn Jesus Christus primär den Heiden, den Nationen, verkündigt. Es entstand die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Mit der Wiederherstellung Israels wird dieser Zeitabschnitt vollendet und die Erlösung Israels durch den Messias, den Friedefürsten, wird Realität. Dieser Vorgang ist in Römer 11, die Verse 25 und 26 beschrieben. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Dieses Kommen des Herrn für Israel finden wir bildhaft auch in Matthäus 9 beschrieben. Zwei Blinde rufen den Herrn an. Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser! In Vers 27. In den folgenden Versen lesen wir, da er, Jesus, heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann? Da sprachen sie zu ihm, Herr, ja! Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Das waren die Verse 28 bis 30. Noch ist Israel blind. Es steht mitten auf dem Weg des Weltgeschehens. Die Israelis suchen tastend eine Lösung. Sie möchten Frieden und rufen gleichsam, erbarme dich unser. Noch wissen sie nicht, dass nur dieser eine, der Messias, den Frieden bringen kann und wird. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo Jesus heimkehrt, wo er wiederkommt. Dies ist dann der Augenblick, wo sie ihn sehen und erkennen werden, wie er ist. Ihre Augen werden geöffnet, sie werden an ihn glauben und Barmherzigkeit erfahren. Israel sehnt sich nach Frieden und wartet unbewusst auf den Messias. Bald wird er bei seinem Volk sein und es wird mit ihm in Berührung kommen. Israel wird sozusagen den Saum seines Kleides anfassen und Erlösung erfahren. Wenn Paulus in Römer 11 davon redet, dann spricht er von einem Geheimnis, das er seinen Brüdern bekannt machen will. Vor diesem Geschehen, der Heimkehr des Herrn, findet das Ereignis der Entrückung statt. Auch da beginnt Paulus mit: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, in 1. Korinther 15, Vers 51. Und dann spricht er über unsere Zukunft, die Entrückung. Die beiden Geheimnisse gehören trotz dazwischenliegender Trübsalszeit untrennbar zusammen. Das Wiederkommen des Herrn in den Wolken und unser ihm entgegengerückt werden und danach sein Erscheinen für Israel. Unser Herr Jesus Christus kann jeden Moment wiederkommen. Sind wir bereit, uns dieser Situation zu stellen, ihm zu begegnen? Gott ist dabei, im Buch der Heilsgeschichte eine neue Seite aufzuschlagen. Die Zeit der Nationen geht zu Ende und unser Herr kehrt wieder, er kehrt heim. Verstehen wir dieses Geheimnis? Selbstgefälligkeit. In Johannes 9, Vers 11 lesen wir: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. So antwortete der einst blindgeborene Mann seinen Nachbarn, als sie ihn fragten, wie er gesund geworden sei. Sein Name und auch derjenige seiner Eltern ist nicht bekannt. Der Grund aber, weshalb er blind geboren wurde, leuchtet in den Worten Jesu hell hervor. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Vers 3. Die Tat Jesu steht im Mittelpunkt des Geschehens. Der Blinde zeigt uns in trefflicher Weise, wie unser Verhältnis zu Jesus sein sollte. Nachdem ihm Jesus begegnet war, tat der Blinde das, was der Herr ihm geboten hatte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Vers 7. Anschließend erzählt er den Leuten von dem Menschen, der Jesus heißt. Die Not vieler Christen liegt darin, dass sie von sich selbst reden, anstatt von Jesus. Sie zeugen nicht vom Herrn. Sie haben noch nicht wirklich erkannt, was Jesus am Kreuz von Golgatha für sie getan hat, sondern versinken in Selbstbetrachtung und verdunkeln damit die Erlösungstat unseres Herrn. Ach, wie hab ich es doch so schwer! Warum muss gerade ich so viele Sorgen haben? Die Leiden, durch die ich gehen muss. Ich bin ja so allein, keiner nimmt sich meiner an. So könnte man mit dem Aufzählen ich-bezogener Bemerkungen fortfahren. Dabei muss der Ton gar nicht unbedingt negativ sein. Vielleicht gehören sie aber auch zu jener anderen Kategorie von Menschen, die zwar nicht klagen, aber dennoch völlig am Eigentlichen, an dem, was Jesus ist, vorbeireden. Das klingt dann ungefähr so: Ich habe im Glaubensleben gewaltige Erfahrungen gemacht. Der Herr hat mich wunderbar gebraucht. Der Herr hat meine Gebete erhört. Solche Äußerungen klingen vordergründig zwar ganz gut, aber das wahre Licht steht dabei unter dem Scheffel. Es wird verdunkelt. Und das ist genau das, was unser Herr meint, wenn er in Lukas 11, Vers 35 sagt: So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Drückt die Sprache ihres Lebens das aus, was der Herr getan hat? Oder stehen letztlich sie selbst im Mittelpunkt? Selbstbetrachtung, Selbstprofilierung und so weiter. Dies alles entspringt geistlicher Blindheit. Geistlich gesehen sind wir alle, wie dieser Blindgeborene, von Geburt an zunächst einmal blind. Jesus Christus nur irgendwie so zu begegnen, genügt nicht, um diesen Zustand zu ändern, um sehend zu werden. Wenn wir Jesu Befehl, gehe hin und wasche dich, nicht gehorchen, dann werden wir nie richtig sehend werden, hinsichtlich dessen, was er für uns getan hat. Darum tappen in der Christenheit viele in der Finsternis, statt dass ihr Leben die wunderbare Tat unseres erhöhten Herrn bekundet. Alles aber, was nicht das eine Ziel im Auge hat, dass die Werke Gottes offenbar werden, führt am Eigentlichen vorbei. Fassen Sie deshalb ganz neu den Entschluss, sich von der Untugend der Selbstbetrachtung und Profilierung zu reinigen. Und beginnen Sie damit, darauf hinzuweisen, was er getan hat. Der Mensch, der Jesus heißt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29. So wird unser Herr und seine Tat verherrlicht. Gieriger Wolf. 6 Schafe durch den Wolf gerissen, stand in einer Meldung aus Graubünden. Zudem habe der Wolf noch 2 Hirschkälber zu Tode gebracht. Beim Gedanken, allenfalls einen Wanderweg zu begehen, der auch von diesem Wolf gekreuzt wird, wurde mir schon etwas mulmig. Was mich aber besonders aufhorchen ließ, war die Erklärung für diese Wolfsattacke. Gemäß den Hirten sei die Schafherde genügend geschützt gewesen. Jene 6 Schafe hätten sich jedoch zu weit von der Herde entfernt. Die Schafe hielten sich also an einsamer, abgelegener und damit exponierter Stelle auf. Dadurch waren sie ein leichtes Opfer für den Wolf. Dieses Ereignis erinnert uns an das, was der Herr Jesus in Beziehung auf die Schafe und den Wolf sagt. Wir lesen in Johannes 10, Vers 12: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Unser Herr Jesus Christus kennt seine Schafe alle mit Namen und führt sie aus, Vers 3. Das steht auch schon in Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In erster Linie ist hier das Volk Israel gemeint. Das ist seine Herde, sein Volk. Israel ist seine erste Liebe. Aus Johannes 10, Vers 16 erkennen wir jedoch, dass unser Herr Jesus Christus auch Menschen aus den Nationen zu seiner Herde hinzufügen will. Und das sind wir. Er hat uns gesucht, gefunden und zu seinen Schafen gemacht. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und desselben muss ich herführen. In Jesaja 45, Vers 4 lesen wir: Ich rief dich bei deinem Namen und nannte dich, da du mich noch nicht kanntest. Jesus nimmt uns bei der Hand und will uns ins ewige Vaterland führen. Aber wie verhalten wir uns? Hören wir auf seine Stimme? Oder hören wir auf die Stimme des Mietlings, eines vermeintlichen Christus, der nicht der Hirte ist? Die große Gefahr für uns Christen heute ist die weltweite Verführung, die sich auch in die Gemeinschaft der ernsthaften Christen einschleicht. Wir haben unsere Kirchen und Gemeinden, wir halten unsere Gottesdienste, aber ist da noch geistliche Substanz vorhanden? Ist nicht manches nur noch christliches Gehabe mit Unterhaltungswert? Warum kommen wir in den Gottesdienst? Ist es wirklich unser Ziel, eine Begegnung mit Jesus zu haben und zu hören, was er uns sagen will? Oder pflegen wir lediglich eine Tradition und führen ein scheinbar christliches Leben, obwohl unsere Prioritäten ganz woanders liegen? Die 6 Schafe, die Opfer des Wolfes wurden, hatten sich von der Herde entfernt. Deshalb waren sie eine leichte Beute ihres Feindes geworden. Haben wir uns vielleicht auch schon von der Herde der Gemeinde Jesu entfernt und gehen Irrwege, weil wir auf unser eigenes Ich oder auf eine andere falsche Stimme hörten? Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Wolf zupackt, wenn wir Opfer des Feindes wurden oder werden. Satan, der Wolf, der altböse Feind, nutzt unbarmherzig jede Möglichkeit, unsere christliche Existenz zu unterminieren. Wenn wir uns von der Herde und damit vom Hirten entfernen und meinen, dies oder jenes könne uns nicht schaden, wird die Gefahr umso größer. Sind wir vielleicht schon längst auf Abwegen und befinden uns am Abgrund, ohne dass wir es bemerkt haben? Prüfen wir uns, wo wir stehen. Es gibt nur einen Weg, der zum Ziel führt: ganz nahe bei Jesus bleiben und auf seine Stimme hören. In dieser Endzeit voller Verführungen ist das die einzige Möglichkeit, nicht auf einem Irrweg zu Fall zu kommen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, »Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.« Das ist die wunderbare Perspektive, die der Herr uns, seinen Schafen, aufzeigt. Das will er uns schenken. Tragödie statt Jubel. Als vor ein paar Jahren eine Hochzeitsgesellschaft in Jerusalem ihr Fest feierte, stürzten die meisten Teilnehmer urplötzlich in die Tiefe. Der Hauseigentümer hatte, offenbar um den Saal zu vergrößern, die tragenden Säulen entfernen lassen. Damit war die Tragödie sozusagen vorprogrammiert. Dass eine ganze Festgesellschaft in einem zusammenstürzenden Haus begraben wurde, lesen wir auch im Buch der Richter. Im Gegensatz zum Unglück in Jerusalem, bei dem jüdische Menschen zu Tode kamen, betraf das Geschehen in biblischen Zeiten die Philister, die Feinde Israels. Und nicht strafbare Fahrlässigkeit war damals die Ursache, sondern Simson, der sich noch einmal an den Philistern rächen wollte. Er ergriff die beiden tragenden Mittelsäulen, auf denen das ganze Haus stand, und brachte es durch die ihm von Gott gegebene Kraft zum Einsturz. Wir lesen davon in Richter 16, die Verse 29 und 30. Wenn wir die Bilder der Tragödie in Jerusalem oder von ähnlichen traurigen Begebenheiten gedanklich auf die Geschichte Simsons übertragen, wird das historische Ereignis wie ein Film vor unserem inneren Auge lebendig. Es ist, als wäre es eben erst geschehen. Die Bibel liest sich oft wie ein Bericht über Ereignisse der Gegenwart. Der ewige Gott redet von Anfang an durch viele Bilder zu uns, und zwar bis in die Zukunft hinein. Damit zeigt er auf, was geschah und geschehen wird. Die Tragödie der Philister ist ein prophetisches Bild unserer heutigen Gesellschaft. Damals ergötzten und erfreuten sich die Menschen an ihren Errungenschaften und ihrem Wohlstand. Sie meinten, ihrem Gott, dem Gott Dagon, zu dienen und den Gott Simsons besiegt zu haben. Ja, sie spielten sogar mit dem Leid Simsons und forderten ihn heraus. Und darüber hinaus zeigten sie sich als erbitterte Widersacher Israels, bis es schließlich so weit kam, dass der Herr selbst durch Simson eingriff und die frevelhaft götzendienerische Szene durch ein schreckliches Ereignis beendete. Die freche Herausforderung des Allerhöchsten durch unsere heutige Gesellschaft wird ebenfalls nicht ohne Folgen bleiben. In unseren Tagen benutzen Werbemanager Zitate aus der Bibel und missbrauchen auf diese Weise die Heilige Schrift. Es ist noch nicht so lange her, dass eine Firma in einem kleinen Postpaket Äpfel verschickte und im beigelegten Text mit den Worten »Lassen Sie sich verführen« auf Eva anspielte. Die gegenwärtige Gesellschaft spielt mit dem Gott Simsons. Sie wähnt sich in Sicherheit, tanzt und feiert. Die Großen dieser Welt treffen sich auf Wirtschaftsgipfeln und Weltforen. In Richter 16, Vers 23 lesen wir, als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Dabei war es genau umgekehrt. Der lebendige Gott hatte sie in die Hände Simsons gegeben. Die Säulen des weltweiten Gebäudes beginnen bereits zu wackeln. Denn das Finanzsystem bröckelt und es kommt in immer kürzeren Abständen zu Börsenkrisen. Wie lange wird es noch dauern, bis alles einstürzt? Bald ist es soweit, dass Jerusalem zum Taumelbecher aller Völker wird. Es sieht ganz so aus, als ob Israel mit den Worten Simsons betet, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal. Richter 16, Vers 28. In Offenbarung 18, Vers 17 lesen wir, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Das alles steht dieser Erde noch bevor. Die Welt hält sich zwar noch aufrecht, aber auf sehr wackeligen Säulen. Die große Frage, die sich uns Christen angesichts dieser Situation stellt, lautet: Wo stehen wir persönlich? Befinden wir uns am Rand, sozusagen als Zuschauer? Oder sind wir vielleicht sogar in Gefahr, mit in die Tiefe gerissen zu werden? Die Schrift sagt in Lukas 21, Vers 28: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lassen Sie uns aufsehen auf Jesus, der bald wiederkommt. Der Töpfer am Werk. Wenn irgendwo in Israel ein Krug oder sonst ein Gefäß aus Ton ausgegraben wird, ist das immer wieder etwas Besonderes, weil solche Dinge ein kleines Stück Geschichte darstellen. Im Buch des Propheten Jeremia wird Israel mit einem Gefäß bzw. Krug verglichen, den der Töpfer gerade formte. Wir lesen dort in Kapitel 18, Vers 4 und Vers 6: Der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Wenn wir meinen, nur noch Scherben zu sehen, kommt Gott mit Israel dennoch zum Ziel, auch wenn er den Ton nochmals neu formen muss. Wir sind ebenfalls solche Gefäße in des Meisters Hand. So heißt es in 1. Mose 2, Vers 7: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Es war seine Absicht, uns mit seinem Geist zu erfüllen. Man bedenke, ein Gefäß aus Lehmerde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Dann gewann jedoch die Sünde Macht über den Menschen. Keine Herrlichkeit Gottes, kein Öl erfüllte mehr das Gefäß, bis Jesus kam, um die ursprüngliche Absicht Gottes wiederherzustellen. Er macht alles neu. Er füllt die leeren Krüge erneut. Wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 7: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Im Buch der Könige finden wir ein wunderbares Bild dessen, was unser Herr getan hat. Prophetisch sehen wir in Elisa unseren Herrn Jesus, der die Weltmission auslöste. Elisa befahl der Witwe im 2. Könige 4, die Verse 3 und 4: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie tat das so lange, bis ihr gesagt wurde: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Vers 6. Neutestamentlich angewandt: Bis die Vollzahl aus den Nationen zum Heil gelangt und in die Gemeinde Jesu eingegangen ist. Römer 11, Vers 25. Wir leben heute in der Zeit, in der bald das letzte Gefäß gefüllt sein wird. Eingebettet in diese Geschichte ist auch das Geheimnis der Entrückung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15, Vers 51, schreibt Paulus. Ein Geheimnis ist nicht für alle bestimmt. Elisa sprach zur Witwe: Schließ die Tür zu hinter dir. Niemand sollte es sehen, wie die Gefäße mit Öl gefüllt wurden. Und gieß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Ein solches Ereignis, ein Geheimnis, das sich hinter verschlossener Tür abspielt, ist die Entrückung. Der Herr Jesus spricht in Johannes 17, Vers 12: Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Und schließlich leuchtet hier auch die wunderbare Tatsache auf, dass alles für uns bezahlt ist. 2. Könige 4, Vers 7 sagt: Bezahle deinen Schuldherrn. Die Witwe musste nur das in Anspruch nehmen, was sie durch Elisa erhalten hatte. Für uns bedeutet das, Der Schuldbrief ist zerrissen. Er, der die Herrlichkeit ist, hat mit seiner eigenen Hingabe, mit seinem Blut, die ewig gültige Tilgung unserer Schuld realisiert. Wir leben in einer gewaltigen Zeit. Wir werden als Gefäß in seiner Hand bald vollendet, und das letzte Gefäß wird in Kürze zu seiner Gemeinde hinzugetan. Und dann steht das Öl, es fließt nicht mehr. Wie ist es um unser Gefäß bestellt? Gott hat uns gemacht, wir sind liebevoll von seiner Hand geformt worden. Aber sind wir wirklich das geworden, was er plante, erfüllt mit seinem Geist? Noch ist es Zeit, uns ihm ganz hinzugeben, uns nochmals auf die Drehscheibe des himmlischen Töpfers zu legen und den Herrn zu bitten, fange doch noch einmal ganz neu mit mir an. Er wird es tun. In diesem Sinn gilt Jeremia 18, Vers 6 auch uns. Kann ich nicht auch also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton ist in des Töpfers Hand, also seid auch ihr vom Hause Israels in meiner Hand. Wie wunderbar wird es sein, wenn wir mit seiner Herrlichkeit erfüllt sein werden und zu den vielen anderen Gefäßen Gottes gehören dürfen. Alle diese Gefäße bilden die Gemeinde Jesu, die er, wer weiß wie bald, zu sich heimholen wird. Und dann erfüllt sich zum letzten Mal auch das Wort: Da stand das Öl.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Ganz persönlich von Peter Malgo hörten Sie heute den vierten Teil mit den Themen Wiedersehensfreude, Selbstgefälligkeit, gieriger Wolf, Tragödie statt Jubel, der Töpfer am Werk. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.